Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 11. Juli 2018. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und für diese Sendung freue ich mich sehr, Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Nun, einer der Gründe, warum wir die Sendung in der letzten Woche nicht schaffen können, aber nur einer, hat damit zu tun, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche Konferenz mit dem Schiller-Institut veranstaltet haben am Wochenende vor anderthalb Wochen. Und ich würde gerne damit einsteigen, dass du unserem Publikum und denjenigen, die es leider nicht dorthin geschafft haben, auch nochmal darstellst, wie die Konferenz abgelaufen ist und warum man mit doch von einem Erfolg sprechen kann.
Also wir hatten uns entschlossen, diese Konferenz auf jeden Fall, also relativ kurzfristig zu organisieren, das heißt mit nur zwei oder fast knapp drei Monaten Vorlaufzeit, mit der Idee, dass die Entwicklungen in diesem Sommer auf jeden Fall so wild sein würden, dass es absolut notwendig sei, dass unsere Lösungsvorschläge prominent international präsentiert würden. Und das, würde ich mal sagen, ist absolut gelungen. Und wir hatten also fantastische Redner aus vielen Ländern und alle Teilnehmer haben also uns absolut bestätigt, dass also eine solche Konferenz wirklich ohne Beispiel ist, auf jeden Fall in Deutschland mal ganz bestimmt. Also der unmittelbare Fokus war natürlich, warum Deutschland mit der neuen Seidenstraße kooperieren muss als Friedenspolitik. Aber es gab natürlich auch noch einen spezifischen Aspekt, den ich in meiner Einführungsrede dort aufgebracht habe, nämlich die einzig humane Lösung für die Flüchtlingskrise kann nur darin bestehen, dass die europäischen Staaten mit China und anderen Nationen gemeinsam Afrika industrialisieren. Und ich habe da den kurz vorher stattgefundenen Gipfel in Singapur als Referenzpunkt benutzt, der Gipfel zwischen Präsident Trump und Kim Jong-un, der ja auch also ein absoluter Durchbruch war. Und der Punkt, den ich eben gemacht habe, war zu sagen, dass wenn man ein solches gegnerisches Verhältnis wie zwischen den USA und Nordkorea innerhalb von wenigen Monaten durch eine Gesamtstrategie, nämlich Nordkorea letztlich einzubinden in die neue Seidenstraßendynamik, dass man eben so ein feindseliges Verhältnis in sein totales Gegenteil verwandeln kann, nämlich die Perspektive, dass Nord- und Südkorea gemeinsam Nordkorea zusammen mit Russland, China und den USA in ein wohlhabendes Land verwandeln wollen, dass das eben ein Modell ist, was man für alle Krisen benutzen kann. Also dass man eine Politik in ihr vollkommenes Gegenteil verwandeln kann, wenn der politische Wille dafür existiert. Und deshalb war mein Vorschlag und ist auch noch mein Vorschlag, dass eben einige europäische Nationen, wenn die EU das schon nicht als Ganze macht, Xi Jinping zu einem Gipfel einladen sollen und die Staatschefs Afrikas, die schon bereits erfolgreich mit China an Entwicklungsprojekten oder besser gesagt Industrialisierungsprojekten gearbeitet haben. Und dass die dann gemeinsam ein Crash-Programm für die Industrialisierung von Afrika dort als Perspektive ankündigen wollen, dass das absolut Erfolg haben würde, weil wenn Xi Jinping an so einem Gipfel teilnimmt, dann ist die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall gegeben, weil alle Afrikaner haben gesehen, welchen Riesenunterschied chinesische Investitionen in vielen verschiedenen afrikanischen Staaten gemacht haben. Also das war so der große Outline für meine Rede. Ich lade Sie alle ein auf die New Paradigm Schillerinstitut.com Webseite zu gehen und die Reden dort können Sie sich die alle anschauen. Und der erste Panel war dann im Wesentlichen der strategischen Lage gewidmet und wir hatten dort also eine ganz ausgezeichnete Gruppierung von Sprechern. Ein Vertreter Russlands von der strategischen Denkfabrik die mit dem russischen Außenministerium verbunden ist. Dann eine Denkfabrik von China, ebenfalls dort mit dem Außenministerium verbunden, ein Sprecher. Und dann hatten wir natürlich einen französischen und deutschen ehemaligen Militär und dann eben zwei sehr interessante Sprecher per Video, Live-Video im Fall von Roger Stone, der eben ein ganz bekannter 40 Jahre langer Freund von Donald Trump ist, der über das Amerika, was den Europäern nicht bekannt ist, gesprochen hat. Und dann einen sehr interessanten Vortrag von dem State Legislator, also dem Senator aus der Vertretung von Virginia, Senator Richard Black, der über die wahre Narrative in Bezug auf Syrien gesprochen hat. Alle diese Reden haben praktisch die Weltlage beleuchtet von einem internationalen Standpunkt, aber eben auch Russisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, USA. Und durch diese, sag mal, Blickwinkel von verschiedenen Perspektiven haben also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, zum Ausdruck gebracht, dass es wirklich möglich ist, ein strategisches Bild zu kriegen, was eben was man nie und nimmer durch die Medien bekommt oder auch nicht, wenn man nur von innen, von einem Land her die Weltlage betrachtet. Und das war ein extrem wichtiger pädagogischer Effekt. Und ich will nur ganz kurz erwähnen, der zweite Panel war dann vor allen Dingen der Entwicklung Afrikas gewidmet mit ganz konkreten Entwicklungsprogrammen. Wir hatten mehrere Botschafter als Sprecher und natürlich auch ein führendes Mitglied der Lake Chad Basin Commission, also der Organisation, die sich für die Verwirklichung von Transaqua bemüht, erfolgreich. Und es war also wirklich so eine absolute optimistische Stimmung, dass Afrika innerhalb weniger Jahre wirklich aus einer vollkommenen verzweifelten Situation in manchen Teilen in eine sehr optimistische Perspektive der Überwindung von Armut und Unterentwicklung kommen kann, durch diese sehr konkreten Projekte, die wir da vorgestellt haben. Dann hatten wir ein wunderbares Konzert, das kann ich also auch nur empfehlen, das ist noch nicht ganz fertig in der Bearbeitung. Das war der Versuch von dem Chor des Schiller-Instituts und anderen Musikern, die versucht hatten, eben unter der Leitung von Jochen Heitershauber das Dirigat von Wilhelm Furtwängler neu zu beleben. Und das ist also auf jeden Fall ein absolutes Schlüsselerlebnis gewesen. Und am nächsten Tag hatten wir dann einen ganzen Panel zur Entwicklung des Balkans und generell Europa im Kontext der neuen Seidenstraße, aber eben auch, welche Chancen das bedeutet für die deutsche Industrie, den deutschen Mittelstand und natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Diskussion, wie man dem internationalen Völkerrecht, wie man das wieder zu Geltung bringen kann und auf welche Prinzipien es aufgebaut sein muss, dass es wirklich die Politik aktiv praktisch beeinflusst und die Basis dafür darstellt. Also ich denke mal, das war vielleicht die beste Konferenz, die wir je hatten. Auf jeden Fall waren alle Leute total wirklich angetan und haben gesagt, ihr seid die Einzigen, die Lösungen diskutieren, nämlich wie kann man das Flüchtlingsproblem wirklich überwinden durch eine aktive Entwicklung von Afrika, wie kann man andere Probleme in Ordnung bringen, also zum Beispiel das Völkerrecht und ähnliche Fragen. Und also ich kann Sie nur ermuntern, dass Sie sich die Reden selber anschauen, weil das ist schon eine Perspektive, die Sie eigentlich nur bei uns finden.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und es ist tatsächlich so, solange man eben ja nur in der Welt des Kritisierens oder des Gegen irgendwas Seins bleibt, lässt sich ja auch nicht viel machen. Denn tatsächlich, ich denke ja auch, wenn diese Lösungen, die auf der Konferenz besprochen wurden, nicht umgesetzt werden, dann lohnt sich auch das gegen AfD sein und die Aufregung darüber, das lohnt sich überhaupt nicht, weil ich vermute, das wird nur ein Vorgeschmack dessen sein, was da noch kommen wird, wenn diese Ursachen nicht beseitigt werden. Aber darauf kommen wir nochmal. Der zweite Grund, warum die Sendung in der letzten Woche nicht stattfinden konnte, hatte dann schon mit deiner Teilnahme bei einer weiteren Konferenz zu tun. Diesmal nicht eine Konferenz des Schiller-Instituts, aber nach dem, was du mir kurz vor der Sendung sagtest, sei das auch sehr interessant gewesen. Berichte uns doch kurz darüber.
Ja, das war eine Konferenz des Mandela-Instituts in Paris. Die hatten also auch eine Konferenz zur Entwicklung von Afrika einberufen und mich als Rednerin wegen dieses Ansatzes des Singapur-Modells dort eingeladen. Und ich habe also diesen Vorschlag nochmal präsentiert, warum quasi jetzt wirklich der Zeitpunkt ist, dass die afrikanischen Staaten selber die Initiative in die Hand nehmen und mit der EU verhandeln müssen, was sie für notwendig erachten und nicht das, was die EU da als Almosen bereit ist zu auszugeben. Und der Kontext ist natürlich der, dass die Flüchtlingskrise immer noch, also zumindest vom Standpunkt der politischen Effekte, die das hat, etwa auf die deutsche Politik, aber natürlich auch die Lage in Italien, Österreich, dass das also eine hochaktuelle Lage ist, vor allen Dingen, weil im September wird in Beijing eine große Konferenz stattfinden zwischen China und den Staaten der Afrikanischen Union. Und das wird natürlich den Standard setzen für die Behandlung dieser Frage, weil man kann davon ausgehen, dass China da eine weitsichtige und tatkräftige Perspektive vorstellen wird. Und der österreichische Kanzler Kurz hat ja angekündigt, dass er die Tatsache, dass Österreich den Vorsitz in der EU hat für die nächsten 6 Monate, nutzen will, um noch in diesem Jahr eine EU-Afrikanische Union-Konferenz zu organisieren. Und da bleibt natürlich sehr viel Zeit, die Thematik zu beeinflussen. Das heißt, dass im Grunde die gesamte Strategie der neuen Seidenstraße und der Kooperation Europas mit China bei der Industrialisierung von Afrika auf die Tagesordnung kommen muss. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das eine richtige Idee ist, dann sollten Sie sich absolut mit uns in Verbindung setzen und helfen bei dieser Mobilisierung, weil das erfordert wirklich, dass man alle Institutionen damit wirklich konfrontiert. Auf jeden Fall war die Resonanz auf meine Rede sehr positiv, weil also ich habe dort gesehen, was ich schon wusste, aber was das nochmal voll bestätigt hat, das Verständnis der Afrikaner hat sich vollkommen verändert. Dadurch, dass China in den letzten 10, aber vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren wirklich massive Entwicklungsprojekte, Industrialisierungsprojekte dort umgesetzt hat, hat zu einem vollkommen neuen Selbstverständnis der Afrikaner geführt, die eben wirklich jetzt innerhalb von kurzer Zeit ihre Staaten zu wohlhabenden Staaten entwickeln wollen, mit einer großen Mittelklasse. Und also zum Beispiel, es wurde dort eine Rede gehalten von der Botschafterin von Eritrea, das war ja praktisch in den Tagen, wo dann auch das neue Abkommen zwischen Äthiopien und Eritrea abgeschlossen wurde. Und sie hat also da geschildert, wie im Grunde ein jahrelanges oder jahrzehntelanges feindliches Verhältnis zwischen Djibouti, Eritrea und Äthiopien durch diese Entwicklungsperspektive jetzt auf einer vollkommen anderen Basis ist. Eine ganz große Rolle hat dabei offensichtlich der Eisenbahnbau gespielt, den China in einer 750 Kilometer langen Strecke von Djibouti bis Addis Abeba dort gebaut hat und die seit einigen Monaten in Betrieb ist. Und das ist natürlich extrem wichtig, weil wenn man ans Horn von Afrika guckt, es sind ja nur 40 Kilometer über das Rote Meer bis nach Jemen, wo eben dieser schreckliche Krieg tobt, den Saudi-Arabien da gegen die jemenitische Bevölkerung lanciert hat. Und da ist natürlich so eine Entwicklungsperspektive absolut wichtig. Dann gab es viele andere wirklich sehr, sehr interessante Reden. Zum Beispiel der Botschafter von Ghana hat also dort beschrieben, wie Ghana jetzt also wirklich ein Land ist, was auf Weiterverarbeitung setzt, auf also quasi die Produktionskette zu verbessern, also nicht mehr Rohstoffe zu exportieren, sondern eben weiterverarbeitende Industrie aufzubauen, Fertigproduktion und damit natürlich die Zahl der industriellen Arbeitsplätze massiv erhöht. Also da ist ein völlig neuer Wind und also ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch, dass es also doch viele Kräfte gibt, die eine richtige Weise sehen, wie man mit der Flüchtlingskrise umgehen muss. Also das war sehr, sehr gut und meine Rede wird sicherlich auch irgendwo veröffentlicht, wenn Sie helfen wollen, die zu verbreiten.
Ja, auf jeden Fall sind auch, nur falls Sie jetzt nicht mitgekommen sind, der Link zu der Konferenz des Schiller-Instituts wird auch unter dem Video zu finden sein und ebenso auch der Link zum Artikel von Frau Zeppler-Rouge, wenn Sie diesen Ansatz dieses Singapur-Modells auch nochmal in schriftlicher Form zum Einsatz bringen wollen, was sicherlich sehr hilfreich ist. Helga, du hast jetzt gerade davon gesprochen, die Flüchtlingskrise auf sinnvolle Weise zu lösen und es gibt ja kaum einen Namen, der momentan so sehr mit dem Gegenteil dessen verknüpft wird, hier in diesem Land wie den Namen Seehofer. Er spricht von Masterplan und hat dann nach dem einen Masterplan noch den nächsten Masterplan und irgendwie so richtig so, also so irgendwie erkennbar, was das tatsächlich bringen soll. Ursächlich kann ich überhaupt nicht und im Gegenteil, das halbe Land ist irgendwie im Streit deswegen und das betrifft ja auch ziemlich direkt die Stabilität und Funktionsfähigkeit der Regierung. Also ich würde dich gerne fragen, was du von diesen Zetereien und diversen Vorschlägen dort hältst.
Ja, also der sogenannte Masterplan von Seehofer ist wirklich ein Zeugnis einer moralischen Armut und wirklich einer humanitären oder ja eine Krise der Humanität, die wir hier in Europa, vor allen Dingen in Deutschland im Augenblick erleben. Weil der Masterplan redet dauernd nur von Migranten. Da ist also kein Wort mehr vom Recht auf Asyl, von Schutzpflichtigen oder Menschen, die wirklich schutzbedürftig sind, zu reden. Die sogenannten Ankerzentren, von denen er da spricht, weil Transitzentren jetzt der SPD nicht mehr angenehm erscheinen als Wort, ist aber im Inhalt genau dasselbe. Das sind Lager. Das ist das, was der Papst Franziskus als vergleichbar mit den KZs beschrieben hat. Natürlich in Deutschland wären das nicht solche KZs, aber die Idee, dass man Menschen einsperrt, dass man im Grunde, ja, also die ganze Diskussion tut so, als wären das alles bloß Zahlen. Ich habe in der Schiller-Konferenz den Punkt gemacht, dass alle diese Menschen, die vor Hunger oder Krieg oder anderen Sachen auf der Flucht sind, dass die genauso Menschen sind wie sie und ich und du. Das heißt, es sind alles individuelle Schicksale. Und ich denke, wir sind in Europa wirklich dabei, unsere Humanität zu verlieren, wenn wir auf dieser Idee bleiben, die im Augenblick von der EU, von Seehofer und anderen vertreten wird, also nur die Außengrenzen der EU abschotten, was sowieso nicht gehen wird, wenn man sich mal die Landkarte anguckt. Es wird immer Wege geben, wie Menschen da einen Weg finden. Jetzt im Augenblick nimmt die Zahl von Flüchtlingen, die nach Spanien kommen, zum Beispiel zu. Und auch die Idee, dass Italien jetzt überhaupt gar keine Schiffe mehr erlaubt, keinen Schiffen mehr erlaubt, italienische Häfen anzusteuern. Die Tatsache ist, dass obwohl die Gesamtzahl der Flüchtlinge massiv runtergegangen ist, also von 1 Million 2015 auf gerade mal noch, ich glaube, 43.000 dieses Jahr, ist trotzdem die Zahl der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, nach oben gegangen. Und da soll man mal zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten 3-4 Jahren über 12.000 Menschen offiziell im Mittelmeer ertrunken sind. Das ist eine kleine Stadt. Und das sind wahrscheinlich noch zu wenige, weil natürlich gibt es eine Dunkelziffer von Menschen, die gar nicht irgendwie bemerkt wurden oder die eben zusätzlich ertrunken sind. Und das ist einfach ein absoluter Schandfleck für Europa. Und ich kann nur sagen, es gibt keinen Weg, wie man das auf eine menschliche Weise lösen kann. Es sei denn, man behebt wirklich die Fluchtursachen für da wird zwar immer von geredet, aber getan wird es dann nie. Und die Fluchtsachen ist die Unterentwicklung Afrikas und die Zerstörung von Südwestasien durch Kriege, die auf Lügen aufgebaut waren. Und wenn diese Politik in beiden Fällen nicht korrigiert wird, dann gibt es eben nur eine Katastrophe. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Die Industrialisierung von Afrika ist eine reale Option, aber leider steht die deutsche Regierung da vollkommen auf dem Schlauch. Wir haben also von vielen Mittelständlern gehört, die gerne in Afrika investieren würden, die aber überhaupt keine Unterstützung kriegen durch die EU oder durch die deutsche Regierung. Und deshalb bitte ich Sie wirklich, dass Sie uns helfen, da eine Veränderung in der Stimmung und in der Mobilisierung der Bevölkerung, der Industrie, der Flüchtlingsorganisationen, dass wir wirklich da einen Druck erzeugen, um die deutsche Politik und die Politik innerhalb von Europa zu ändern. Weil wenn alle Länder zusammenarbeiten, also China, die europäischen Staaten, die afrikanischen Staaten und natürlich solche Länder wie Japan, Indien, die schon Interesse ausgesprochen haben und möglicherweise sogar die USA, dann könnte man das Problem wirklich schnell in den Griff kriegen. Und da bitte ich Sie wirklich mitzuhelfen, weil es ist unsere Menschlichkeit in Europa, die auf dem Spiel steht.
Es steht ja nun einiges bevor. Und dazu gehört der NATO-Gipfel. Präsident Trump wird ja daran teilnehmen und dann für einige Tage in einem Land sein, von dem du vor ein paar Tagen ja auch gar nicht im Scherz gesagt hast, man weiß gar nicht, ob die überhaupt noch eine Regierung haben werden, zu dem Zeitpunkt, wenn Trump dort ankommt, nämlich in Großbritannien. Wie ist dein Blick auf diese Lage dort?
Ja, also ich glaube, da verbirgt sich noch eine Geschichte hinter dieser Regierungskrise in Großbritannien. Es sind ja in den letzten Tagen 5 führende Tories ausgetreten. Also erst der Brexit-Minister David Davis, der ja vor einigen Monaten gewarnt hatte, dass der Brexit zu einem Crash wie 2008 führen könnte. Und natürlich ist die kritische Frage, was passiert mit dem Standort der City of London in Bezug auf Derivate, in Bezug auf die ganze Finanzstruktur. Und da scheint mir, ist der Konflikt zwischen dem sogenannten Soft-Brexit, also dem weichen Brexit-Ausstieg und dem sogenannten harten Ausstieg, geht wirklich um die Frage des Finanzplatz London. Auf jeden Fall fällt die Regierung von Theresa May auseinander. Und man sagt also in London derzeit, ja, es wird also jeden Tag einen Rücktritt geben, bis die May dann schließlich weg ist. Boris Johnson, der natürlich eine eigene Marke ist, hat Ambitionen, selber Premierminister zu werden, aber er hat auch so viele Gegner, dass das wahrscheinlich keine Chance hat. Aber natürlich, wenn es Neuwahlen gibt, dann besteht die Chance absolut, dass Jeremy Corbyn diese Wahl gewinnen könnte. Und der macht ja nun doch eine wirklich ganz vernünftige Politik. Und das könnte eigentlich dann zu der Verbesserung führen. Aber das ist noch im Fluss und zeigt einfach nur, es gibt keine Lösungen innerhalb des alten Paradigmas. Und was die May vorschlägt, also so quasi die Rosinen zu picken aus dem EU-Kuchen, alle Vorteile zu behalten, aber keinerlei Konsequenzen zu ziehen. Naja, das halte ich nicht für besonders erfolgreich, auch wenn die Frau Merkel das gerade unterstützt hat. Also es geht wirklich um den Finanzplatz London. In Bezug auf dieses NATO-Treffen, das muss man mal sehen. Wir sind ja heute am ersten Tag. Die haben wohl eine gemeinsame Erklärung schon zustande gebracht, dass also die Erhöhung der Militärausgaben bis 2024 bei 2% des Bruttosozialproduktes oder Bruttoinlandproduktes sein soll. Da gibt es natürlich jetzt diverse Vorstellungen. Die deutsche Regierung sagt, ja, wir bewegen uns auf dieses Ziel zu. Der Trump hat ja eine dicke Attacke gemacht und etwas unsinnigerweise da behauptet, Deutschland sei vollkommen unter der Kontrolle von Russland. Also ich habe ja Trump einige Male verteidigt, wenn das zu verteidigen war. Aber in diesem Punkt muss ich wirklich sagen, dass er vollkommen auf dem falschen Dampfer liegt. Und es geht offensichtlich um den Ersatz von dem Nord Stream 2 Pipeline-Projekt durch den Export von amerikanischem Fracking-Gas und Öl. Und das ist natürlich eine absolut schlechte Idee. Also Trump hat manchmal wirklich Bemerkungen, die, ja, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren, aber die wirklich ganz schön daneben liegen. Mehr positiv, denke ich, sind die Chancen, dass es tatsächlich bei dem Putin-Trump-Gipfel zu Ergebnissen kommen könnte. Trump hat selber gesagt, er bei den drei Meetings, also NATO, Besuch in Großbritannien und Putin-Treffen, wird das mit Putin wahrscheinlich das Einfachste sein. Und es ist ja zu beobachten, dass von beiden Seiten also wirklich da versucht wird, dieses Treffen zu einem Erfolg werden zu lassen und Abrüstung, internationale Abrüstung zu diskutieren, die Verhinderung eines neuen Wettlaufs bei der Rüstung, der ja leider schon im vollen Gang ist. Aber eben auch solche Themen wie Syrien, Ukraine und möglicherweise noch weitere Themen. Also das ist hochspannend, weil wir haben die ganze Zeit gesagt, das ganze Russiagate gegen Trump wurde nur inszeniert, um Trump daran zu hindern, das Verhältnis zu Russland in Ordnung zu bringen. Und das ist jetzt eigentlich auf einem ganz hoffnungsvollen Weg.
Hält sich aber gerade da schon ein bisschen die Frage, was passiert jetzt zwischen den USA und China? Denn eigentlich war ja nach dem Amtsantritt von Trump die Entwicklung sehr, sehr positiv. Es kam ja relativ rasch, glaube ich, im April dann schon zum Treffen in Mar-a-Lago mit Xi Jinping, obwohl das natürlich immer wieder torpediert wurde. Es war ja genau bei diesem Treffen, dass es dann wieder mal einen dieser fingierten, nie stattgefundenen Giftgasanschläge oder Angriffe gab in Syrien, gegen wo man sofort also eingreifen musste, und das hat Trump ja dann auch getan. Aber dann bis zum Besuch Trumps in China sah das ja eigentlich sehr gut aus, und jetzt würde ich mal sagen, sind das doch etwas dunklere Folgen, die da aufziehen. Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist eine schwierige Situation, weil natürlich das Handelsdefizit, das die USA mit China haben, ist riesig groß. Und Trump hat in dem Sinne recht, wenn er sagt, dass das ausgeglichen werden muss. Und hat dann aber selber gesagt, dass das nicht die Schuld Chinas sei, sondern die Politik seiner Vorgänger. Und das ist natürlich absolut richtig. Ich halte persönlich die Idee von Handelskrieg oder von Zöllen für die falsche Methode. Wir sind zwar insgesamt für das amerikanische System der Ökonomie, so wie es von Alexander Hamilton, dem ersten amerikanischen Finanzminister, entwickelt worden ist, also für protektionistische Maßnahmen für junge, sich entwickelnde Ökonomien. Aber die protektionistische Wirtschaftstheorie wurde ja gegen das britische Modell des Freihandels entwickelt. Und der britische Freihandel besteht eben darin, die eigenen Löhne im eigenen Land zu drücken und die Handelsbedingungen so zu bestimmen, dass sie eben dem britischen Empire genutzt haben, auf Kosten der Entwicklung aller anderen. Und das ist natürlich etwas, was man China absolut nicht nachsagen kann, weil China hat nicht die Löhne gedrückt im eigenen Land, sondern im Gegenteil 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Und China versucht auch nicht, die Entwicklung anderer Staaten zu unterdrücken, sondern ist dabei, die entwickelsten Technologien mit den Entwicklungsländern zu teilen, um die an dieser Entwicklung teilhaben zu lassen. Und zwar in allen Bereichen, im Bereich der Kernenergie, der Raumfahrt und anderer Entwicklungen. Also die haben auch ein riesen Ausbildungsprogramm für ausländische Studenten aus der dritten Welt oder aus den Entwicklungsländern. Also das ist wirklich nicht das Modell des britischen Freihandels. Und China hat ja überhaupt auch nur seine eigene Wirtschaft so aufgebaut, weil sie doch letztlich protektionistische Methoden angewandt haben. Und gerade jetzt ist also China dabei, die Reste der Spekulation da auszumerzen. Also es gibt jetzt ein Verbot für chinesische Investoren, die dürfen sich nicht bei internationalen spekulativen Investitionen mehr engagieren. Und die machen also eine Industriepolitik mit dem ganz klaren Ziel, bis 2025 Weltführer zu sein in verschiedenen Hochtechnologiebereichen. Und es ist interessant, also dass der Erfolg des chinesischen Modells jetzt doch offensichtlich zu einem Umdenken führt bei vielen Leuten, die also noch vor kurzem da also sich unheimlich über China aufgeregt haben. Zum Beispiel gibt es gerade heute einen sehr interessanten Artikel im Handelsblatt in der englischen Ausgabe, dass also Deutschland dringend von der Industriepolitik Chinas lernen soll und wirklich da entscheiden soll, welche Industriebereiche speziell gefördert werden sollen, um praktisch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Also da ist offensichtlich ein Umdenken im Gang. Also ich denke mal, es kann sein, dass der Trump das nur nach seiner üblichen Methode androht, praktisch um eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Es sind ja auch noch 2 bis 3 Monate Zeit, ehe diese neuen 200 Milliarden, also ein Handelsvolumen von 200 Milliarden an Importen mit 10% Zöllen da bedacht werden sollen. Es kann sein, dass der Trump einfach nur so eine harte Linie fährt, um einen besseren Deal da auszuhandeln. Ich halte das persönlich für keine gute Methode. Die chinesischen Reaktionen sind extrem scharf. Ich habe auch mit vielen Chinesen gesprochen, die große Sorge haben, dass es außer Kontrolle geraten kann und zu einem weltweiten chaotischen Handelskrieg führen kann. Also das ist alles eine falsche Methode. Und wir schlagen stattdessen vor, wirklich zu dem Konzept zu gehen, was mein Ehemann Lyndon LaRouche schon vor einigen Jahren vorgeschlagen hat, dass angesichts des bankrotten Zustandes des westlichen Finanzsystems nur ein neues Bretton Woods-System in der Tradition von Franklin D. Roosevelt eine Lösung darstellt, dass es zwischen den wichtigen Nationen zu Abkommen kommen muss, zu einem Kreditsystem zu gehen und dann eben durch die Anwendung von Glass-Steagall, dem Trennbankensystem, Nationalbanken, Kreditsystemen und dann langfristigen multilateralen Verträgen für große Entwicklungsprogramme. Also, dass man wirklich ein neues Bretton Woods-System braucht, was der neuen Lage mit der neuen Seidenstraße quasi angepasst ist. Also wir brauchen feste Wechselkurse, wir brauchen im Grunde eine Re-Regulierung, eine Rückkehr zum Industriebanking, dieses wilde Money macht, also Geld macht Geld, unkontrollierte oder unregulierte Spekulation in Derivaten, das muss einfach beendet werden und wir brauchen wieder ein Industriebanking, wie es zum Beispiel in der Nachkriegszeit von Hermann Abs oder Herrhausen gemacht wurde. Und wir haben auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Nachkriegsphase als Beispiel, wie man durch staatliche Kredite die Industrie wieder aufbaut. Und das muss das Modell sein, auf der Basis auch des Reconstruction Finance Corporation Modells von Franklin D. Roosevelt. Also das sind alles bewährte Konzepte, wie man eine Wirtschaftskrise überwinden kann. Und das ist das, was auf die Tagesordnung muss. Und das muss eine höhere Ebene sein der Vernunft, wie Xi Jinping immer sagt, eine Win-Win-Kooperation, eine Gemeinschaft für die gemeinsame Zukunft der Menschheit und ein neues Paradigma. Und da müssen wir hin. Und da nur mit gegenseitigen Zöllen und Handelskrieg zu antworten, das ist einfach nicht die richtige Ebene. Also ich denke mal, wir haben wirklich die Konzepte und es ist so viel an Bewegung, auch innerhalb der USA selbst, in diese Richtung. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hatte ja mehrfach schon gesagt, das Handelsdefizit zwischen den USA und China kann auch dadurch ausgeglichen werden. dass man einfach gemeinsam in Drittländer investiert, Joint Ventures, mehr Handel und damit das Defizit ausgleicht, aber nicht, indem man sich gegenseitig da bekriegt. Also ich denke, das ist noch zu retten, aber sehr viel wird davon abhängen, wie dieses Treffen zwischen Putin und Trump ausgeht. Und natürlich besteht der Draht mit Xi Jinping nach wie vor. Also ich denke mal, unsere Ideen sind wirklich da absolut notwendig. Deshalb sollten sie uns helfen, diese Ideen weiter zu verbreiten.
Helga, vielen, vielen Dank. Ich glaube, diese Gedanken runden das ganz gut ab. Und wie gesagt, die Links zu der Konferenz als auch zu dem Artikel sind unter dem Video. Und wenn du nicht sonst noch andere Gedanken hast, würde ich sagen, dass wir uns an dieser Stelle und auch mit den Zuschauern und Zuhörern in einer Woche wieder treffen. Vielen, vielen Dank, Helga.
Ja, bis nächste Woche.
Bis dahin.